In einer kurzen Zusammenfassung will ich die Hauptpunkte noch einmal aufzählen. Das Testament wurde von Mr. Claude unterzeichnet und von mir in einen Umschlag gesteckt. Soweit ist alles in Ordnung. Dann wurde dieser Umschlag von mir in meinen Mantel geschoben. Mary nahm mir den Mantel ab und reichte ihn ihrem Bruder George, den ich dauernd im Auge hatte, solange er den Mantel hielt. Während der Zeit, die ich im Arbeitszimmer verbrachte, hätte Mrs. Spragg sehr gut den Umschlag aus der Manteltasche ziehen und das Testament lesen können, wofür die Tatsache, dass der Umschlag am Boden lag, ja auch spricht. Aber hier stoßen wir auf einen wichtigen Punkt. Sie hatte zwar die Gelegenheit, mir das leere Blatt unterzuschieben, aber kein Motiv. Das Testament war ja zu ihren Gunsten abgefasst. Und wenn sie es durch ein leeres Stück Papier ersetzte, beraubte sie sich ja einer Erbschaft, auf die sie so versessen gewesen war. Dasselbe gilt für Mr. Spragg. Auch er hatte die Gelegenheit, denn er war ja mehrere Minuten mit dem fraglichen Dokument in meinem Büro. Jedoch wäre das wiederum nicht zu seinem Vorteil gewesen. Wir stehen also vor einem merkwürdigen Problem. Allein die beiden Leute, die Gelegenheit hatten, das leere Stück Papier in den Umschlag zu schieben, besaßen kein Motiv für eine solche Handlungsweise, und die beiden Leute, die ein Motiv gehabt hätten, besaßen keine Gelegenheit. Nebenbei bemerkt, würde ich das Hausmädchen Emma Gaunt nicht vom Verdacht ausschließen. Sie war ihrer jungen Herrin und ihrem jungen Herrn sehr ergeben und verabscheute die Spraggs. Ich bin überzeugt, dass sie durchaus dazu imstande gewesen wäre, den Tausch vorzunehmen, wenn sie daran gedacht hätte. Aber obwohl sie tatsächlich den Umschlag in Händen hatte, als sie ihn vom Boden aufhob und mir reichte, hatte sie in dem Augenblick nicht genügend Zeit, an dem Inhalt herumzupfuschen, und sie hätte auch nicht durch irgendeinen Kniff, dessen sie zudem kaum fähig gewesen wäre, den Umschlag vertauschen können. Denn der fragliche Umschlag war von mir ins Haus gebracht worden, und es war nicht sehr wahrscheinlich, dass jemand im Hause ein Duplikat besaß. Mr. Petherick blickte sich strahlend im Kreise um. »Nun?« Hier ist mein kleines Problem. Ich habe es hoffentlich klar zum Ausdruck gebracht und würde mit großem Interesse Ihre Ansichten hören. Zum Erstaunen aller lachte Miss Marple vergnügt vor sich hin. Etwas schien sie königlich zu amüsieren. »Was hast du nur, Tante Jane? Willst du uns nicht an dem Spaß teilnehmen lassen?« fragte Raymond. »Es sollte mich wirklich wundern, wenn Sie tatsächlich dahinter gekommen sind,« meinte der Rechtsanwalt. Miss Marple schrieb ein paar Worte auf ein Stück Papier, faltete es zusammen und ließ es ihm überreichen. Mr. Petherick faltete es auseinander, las die Worte und blickte bewundernd zu ihr hinüber. »Meine liebe Freundin«, sagte er, »gibt es eigentlich etwas, das Sie nicht wissen?« »So etwas habe ich schon als Kind gekannt«, erwiderte Miss Marple. »Hab sogar damit gespielt.«
»Da komme ich nicht mehr mit«, meinte Sir Henry. »Sicherlich hat Mr. Petherick irgendeinen juristischen Trick dabei.«
»Keineswegs«, antwortete Mr. Petherick, »keineswegs. Es ist eine völlig faire Angelegenheit, ohne irgendwelche Schliche. Sie dürfen sich nicht von Miss Marple beeinflussen lassen. Sie hat ihre eigene Anschauungsweise.«
»Wir müssten eigentlich die Lösung finden«, meinte Raymond West ein wenig verärgert. »Die Tatsachen erscheinen wirklich einfach genug. 5 Personen haben den Umschlag angerührt. Die Spraggs hätten ihr Spiel damit treiben können, haben es aber offenbar nicht getan. Da bleiben also nur noch 3 übrig. Wenn man an die wunderbaren Tricks denkt, die ein Zauberkünstler direkt vor unseren Augen ausführt, so will es mir scheinen, dass George Claude mit Leichtigkeit das Testament gegen ein leeres Stück Papier hätte vertauschen können, während er den Mantel zum anderen Ende des Zimmers trug.« »Ich glaube eher, es war Mary«, bemerkte Joyce. »Das Hausmädchen ist nach unten gerannt und hat ihr erzählt, was oben vor sich ging. Da hat sie einfach einen anderen blauen Umschlag genommen und ihn später mit dem richtigen vertauscht.«
Sir Henry schüttelte den Kopf.
»Ich stimme mit beiden Erklärungen nicht überein«, sagte er langsam. »Diese Taschenspielerkünste wären wohl kaum unter den scharfen Augen meines Freundes Petherick auszuführen gewesen. Ich habe eine Idee. Es ist allerdings nur eine Idee. Wir wissen, dass Professor Longman kurz vorher zu Besuch war und sehr wenig gesagt hatte. Es ist wohl anzunehmen, dass die Spraggs sehr beunruhigt waren über das Ergebnis dieses Besuches. Wenn Simon Claude sie nicht ins Vertrauen gezogen hat, was durchaus wahrscheinlich ist, mögen sie Mr. Pethericks Erscheinen von einem ganz anderen Gesichtspunkt aus gesehen haben. Vielleicht glaubten sie, dass Mr. Claude bereits ein Testament zugunsten von Eurydice Spragg gemacht habe und dass nun ein neues aufgesetzt worden sei, mit der ausdrücklichen Absicht, sie aufgrund von Professor Longmans Enthüllungen wieder zu enterben. Oder auch, weil Philip Garrett bei seinem Onkel die Ansprüche seiner eigenen Verwandtschaft geltend gemacht haben könnte. Also schickte sich Mrs. Spragg an, den Wechsel vorzunehmen. Da Mr. Pretherick jedoch gerade in einem ungünstigen Moment erschien, hatte sie keine Zeit, das Dokument zu lesen und warf es eilig ins Feuer, um jeden Beweis zu vernichten für den Fall, dass der Rechtsanwalt den Verlust entdecken sollte. Joyce schüttelte energisch den Kopf. Sie würde es nie verbrannt haben, ohne es zu lesen. »Die Erklärung ist ziemlich schwach«, gab Sir Henry zu. »Mr. Petherick hat doch wohl nicht etwa der Vorsehung selbst ein wenig unter die Arme gegriffen?« Obwohl diese Äußerung nur im Scherz gemacht worden war, richtete sich der kleine Rechtsanwalt in verletzter Würde auf. »Eine höchst unziemliche Bemerkung«, erklärte er mit einiger Schärfe. »Und was meint Dr. Pender zu der Sache?« fragte Sir Henry. »Ich kann nicht behaupten, dass ich eine sehr klare Vorstellung darüber habe. Meiner Ansicht nach muss der Tausch von Mrs. Spragg oder ihrem Gatten vorgenommen worden sein, wahrscheinlich aus dem von Sir Henry angedeuteten Grunde. Wenn sie das Testament erst gelesen hat, nachdem Mr. Petherick fort war, befand sie sich natürlich in einem Zwiespalt, da sie ihre Handlung nicht eingestehen konnte. Wahrscheinlich hätte sie dann das Testament zwischen Mr. Clodes andere Papiere gesteckt, in der Annahme, dass es nach seinem Tod gefunden würde. Aber warum es nicht gefunden worden ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Es könnte natürlich möglich sein, dass Emma Gaunt es entdeckt und aus Treue zu ihren Arbeitgebern vorsätzlich vernichtet hat. »Ich glaube, Dr. Penders Lösung ist die beste von allen«, entschied Joyce. »Ist sie richtig, Mr. Petherick?« Der Rechtsanwalt schüttelte den Kopf. »Ich will da fortfahren, wo ich aufgehört habe. Ich war bestürzt und ebenso ratlos wie Sie alle. Ich glaube nicht, dass ich die Wahrheit je erraten hätte, aber ich wurde aufgeklärt. Und zwar auf sehr geschickte Weise. Etwa einen Monat später wurde ich von Philip Garrett zum Abendessen eingeladen und im Laufe unserer nach dem Essen stattfindenden Unterhaltung erwähnte er einen interessanten Fall, der ihm kürzlich zu Ohren gekommen sei. »Ich möchte Ihnen davon erzählen, Petherick«, sagte er, natürlich unter dem Siegel der Verschwiegenheit. »Selbstverständlich«, erwiderte ich. »Ein Freund von mir, der eine große Erbschaft von einem Verwandten zu erwarten hatte, war aufs Tiefste bekümmert, als er entdeckte, dass dieser Verwandte die Absicht hatte, eine gänzlich unwürdige Person als Erbin einzusetzen. Mein Freund ist leider nicht übermäßig gewissenhaft. Im Haus des Verwandten lebte ein Hausmädchen, das die Interessen der sogenannten rechtmäßigen Partei tatkräftig wahrnahm. Mein Freund erteilte ihr sehr einfache Instruktionen. Zunächst gab er ihr einen gefüllten Füllfederhalter, den sie in eine Schublade des Schreibtisches im Zimmer ihres Herrn legen sollte, aber nicht in die übliche Schublade, wo sein Füllhalter gewöhnlich aufbewahrt wurde. Falls Ihr Herr Sie nun bitten sollte, bei irgendeinem Dokument seine Unterschrift zu beglaubigen und ihm seine Feder zu bringen, sollte sie ihm nicht den eigenen reichen, sondern diesen, der ein genaues Duplikat war. Das war alles, was sie zu tun hatte. Er gab ihr keine anderen Informationen. Sie war eine treue Seele und führte seine Instruktionen sorgfältig aus. Er brach ab und bemerkte, hoffentlich langweile ich Sie nicht, Petherick. Durchaus nicht, erwiderte ich. Ich bin im höchsten Grade interessiert. Unsere Blicke begegneten sich. Mein Freund ist Ihnen natürlich nicht bekannt, meinte er. Selbstverständlich nicht, entgegnete ich. Dann ist es ja gut, sagte Philip Garrett. Nach einer kleinen Pause fuhr er lächelnd fort. Sie sind sicher im Bilde, nicht wahr? Der Füllhalter war natürlich mit einer sogenannten verschwindenden Tinte gefüllt, einer Lösung von Stärke in Wasser, der ein paar Tropfen Jod beigefügt worden waren. Das ergibt eine tief blau-schwarze Flüssigkeit, aber die Schrift verschwindet vollkommen in 4 oder 5 Tagen. Miss Marple schmunzelte wieder. Ja, Zaubertinte. Wie oft habe ich als Kind damit gespielt. Sie blickte sich strahlend im Kreis um und drohte Mr. Petherick noch einmal mit dem Finger. Trotzdem war es eine Falle, Mr. Petherick, meinte sie. Aber was kann man von einem Rechtsanwalt schon anderes erwarten?